Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Swappy. Swappy ist eine gute Möglichkeit, ein komplett aufgearbeitetes iPhone zu kaufen. Also wenn euer altes mal wieder am Arsch ist, also irgendwie kaputt, aus der Tasche gefallen, draufgetreten, mit dem Auto gegengefahren, dann müsst ihr nicht unbedingt in den Apple Store, in die nächste große Stadt fahren, sondern ihr könnt einfach mal bei Swappy gucken, ob ihr nicht ein aufgearbeitetes iPhone kaufen möchtet.
Swappy heißt ja im weitesten Sinne nichts anderes als tauschen. Stellt euch mal vor, eure Leidenschaft ist, in irgendwelchen niedersächsischen Kleinstädten in Swingerclubs rumzusitzen, aus so traurigen Barhockern, mit einer Federmaske im Gesicht, euer Schnauzbart juckt leicht, weil ihr gleich die Erika weghauen werdet. Und ihr seid einfach Typen, die gerne tauschen. Das ist vielleicht was, was aus eurem Privatleben kommt und wo ihr sagt, ja, das können wir übertragen, auch in unser berufliches oder auch in unser Konsumleben. Und Swappy ist im Gegensatz zu euren Aufenthalten in Swingerclubs dazu auch noch ökologisch verträglich und spart euch Geld. Toll, oder?
Ihr spart da tatsächlich bis zu 90% CO2 ein, wenn ihr kein neues iPhone kauft, sondern ein aufgearbeitetes. Bei der Produktion von so einem iPhone fällt halt relativ viel CO2 an. Natürlich habt ihr trotzdem 36 Monate Garantie und 30 Tage Rückgaberecht und mittlerweile ist der Versand auch noch kostenlos. Also, wenn das Ganze für euch in Frage kommt, dann geht doch einfach mal auf www.swappy.com/amarsch. Da findet ihr nämlich noch einen 10-Euro-Gutschein. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch, präsentiert von Swappy.
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Ein Dreibachhund, ein Dreibachhund, ein Dreibachhund mit sanitätsgefreitem Neumann, der die Krankenschwester hat erfunden, sonst in Sanitäterstuben, Gastrosanitäterbuben, Teufel stecken groß und klein.
Ich weiß nicht, wie viele Strophen dieser Song noch hat. Der taucht immer wieder auf.
Es muss ja auch irgendjemand geschrieben haben, ne? Also muss ja irgendjemand hingesetzt haben, gesagt haben, okay, da muss irgendjemand sich hingesetzt haben, muss gesagt haben, wisst ihr was, wir machen jetzt mal einen 4-minütigen Marschmusiksong zum sanitätsgefreiten Neumann. Es ist einfach ein Fass ohne Boden, die ganze Scheiße.
Mir fällt gerade auf, dass ein Freund von mir mit Nachnamen tatsächlich Neumann heißt. Dem könnte ich das Ganze eigentlich mal schicken.
Ist der sanitätsgefreite Reinhard?
Nein, der ist IT-Sicherheitsexperte.
Aber fickt auch viel. Ich glaube, es gibt relativ viele Neumanns auf der Welt, Reinhard. Das ist jetzt kein
Einzelschicksal. Ja, das stimmt. Aber es ist witzig, weil ich bisher nicht an ihn gedacht habe.
Ich weiß ja nicht, Marschmusik geht ja, also mein Vater schenkt seinem Freund Theo, der 97 Jahre alt ist, jedes Jahr zu Weihnachten einen Besuch auf der Marschmusik Messe oder wie das heißt.
Ja,
ne?
es gibt so Veranstaltungen, ne? Ich dachte lange Zeit, Marschmusik wäre etwas, das nur beim Militär gespielt wird, ne? Oder wurde und auch heute nicht mehr gemacht wird, dass das so ein Überbleibsel aus den, weiß ich nicht, 40er, 50ern oder so spätestens ist, wo man noch so eine Militärparade hatte oder so und das damit durch ist. Aber nein, dem ist nicht so. Es gibt eine ganze Szene rund um Marschmusik. Es gibt da so Festivals und das sind nicht nur so Marching Bands irgendwie beim US-Football oder so, sondern tatsächlich auch so Marschkapellen. Fand ich faszinierend. Also es gibt ja für alles Mögliche, also für eigentlich jegliches Randinteresse gibt es irgendwie eine Szene, beziehungsweise gibt es eine Interessengruppe. Eine Bekannte von mir, lass die mal so Mitte 50 oder so gewesen sein, die konnte sich begeistern für Kampfjet-Formationen. So, die so.
Kampfjet-Formation.
Ja, die dann so Kunstflug machen und so.
Wow.
Also, da ist sie zu so
das
Festivals.
Das ist ja mal hart und interessant.
Ja, da ist sie zu so Festivals und so hingefahren. Ja, da gibt es auch eine relativ große Szene drumherum, die da Bock drauf haben. Und dass es wirklich für jeden Scheiß so eine Szene gibt, Wer das nicht glaubt, der gehe bitte das nächste Mal, wenn er mit der Bahn unterwegs ist, in einen Zeitschriftenladen und schaue dort ins Zeitschriftenregal. Kennst du das so?
Das ist ja sowieso unfassbar. Wir reden immer davon, dass die, nennen wir es mal, Zeitschriftenbranche oder das gedruckte Papier, Zeitung etc. am Boden liegen. Trotzdem gibt es Zeitschriften über Dinge, von denen du noch nicht mal weißt, dass es sie gibt.
Nee.
Also zum Beispiel Kampfjet-Formation. Ja, es gibt 37 Millionen.
Das Magazin über historische Kompasse.
Das ist eben das Magazin über historische Kompasse. Hund und Jagd. Mein schöner Garten gibt 47 Mal. Dann gibt es diese ganzen Schrottmagazine für Frauen, also die auf Frauen abziehen, die sicherlich auch von Männern gelesen werden. Hier so, keine Ahnung, Popcorn ist so ein Jugendmagazin gewesen. Nee, wie heißt das denn jetzt hier? Frau im Spiegel, Frau im Koma, Frau im Leck mich am Arsch. Dann gibt es, das gab es ja in unserer Jugend, das ist eigentlich vorbei, glaube ich. Ne? Also die Bravo ist beendet.
Nee, die Bravo gibt es noch, oder? Kann man für beendet
erklären.
Die Bravo?
Gibt's die Bravo,
ich glaub,
noch?
Die Bravo gibt es noch.
Also ja, es gibt sie noch als Institution, aber spielt sie noch eine Rolle?
Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also da müsste man sich jetzt in die Zielgruppe versetzen, ne? Also die Bravo gibt's noch, aber ich kann mir vorstellen, dass die also in ihrer Bedeutung massiv verloren hat, weil sie mittlerweile komplett, also komplett abgelöst wurde von TikTok, Instagram und sonstigen.
Ja gut, wie soll auch die Bravo noch diese Wertigkeit besitzen in Zeiten des Internets, ne? Also das war jetzt zu unserer Zeit. Das kann man, also das klingt immer, als wäre Opa vom Krieg erzählt. Aber ihr müsst, stellt euch mal, die uns jetzt zuhören, die 20 sind. Stellt euch vor, ihr hattet keinen Computer, ihr hattet kein Internet. Oder 15, ihr hattet keinen Computer, ihr hattet kein Internet. Ihr hattet ein Super Nintendo und eine Playstation, wenn ihr Glück hattet. Ihr hattet keine Möglichkeit, bei Wikipedia was nachzugucken. Wenn ihr einen Computer hattet, dann durft ihr eure Encarta-Bibliotheks-CD einschieben, um dann gelangweilt durch so einen nicht mehr aktuellen Eintrag von vor 7 Jahren zu blättern.
Ja, ganz kurz dazu. Das mit dem Brockhaus hast du mitbekommen?
Dass die Bundesregierung Millionen in eine Lizenz für den Brockhaus gesteckt hat?
Nicht die Bundesregierung. Das war NRW.
Yeah. NRW. Also, Föderalismus, okay, das Bundesland ja, NRW.
NRW hat für 2,6 Millionen Euro eine 3-Jahres-Lizenz für den Online-Brockhaus an Schulen. An Schulen bezahlt.
Was für Arschlöcher.
Und ich, also,
was für Arschlöcher.
Und da ist auch ein Punkt, wo wir bitte bei Lehrinhalten, ne, und Schulbüchern und so bitte mal über Lobbyismus reden müssen. Weil den Lobbyismus, den gibt es nicht nur so offenkundig wie bei der Autoindustrie, wie er vor sich hergetragen wird, oder den Waffen oder so, sondern auch bei Schulbüchern. Auch da gibt es einen krassen Lobbyismus, der zu so etwas führt. 2,6
Millionen. Der Brock aus. Ein Lobbyist, also kannst du dir vorstellen, es gibt einen Lobbyvertreter des Brockhauses?
Nee, nicht des Brockhauses, aber der, also ja, bei Brockhaus würde ich mir nicht mal sicher sein, aber es gibt eine sehr einflussreiche Lobby im Bereich der Schulbücher. Also eine sehr einflussreiche Verlagslobby.
Der Dirke-Weltatlas-Typ, so ein Typ, der mit 2 Weltatlassen in die Ecke kommt und sagt, es gibt zwar Google Maps, aber ich habe hier ein Dirke-Weltatlas. Da könnt ihr gucken, wie viele Ölfelder es in Israel gibt. Das habe ich immer früher gemacht, wenn ich gelangweilt im Erdkundeunterricht gesessen habe. Und ich habe sehr oft sehr gelangweilt im Erdkundeunterricht gesessen. Dann habe ich immer so besondere Dinge in Ländern gesucht, die, mit denen ich mich nicht auskannte. Also Goldminen in Uganda. Oder irgendwie Ölfelder in Texas und so, weil das immer so kleine Zeichen waren, weißt du, das waren so ein bisschen wie diese Finde-Walter-Bücher, wo du den Typ mit den weiß-roten Pulli finden musst. Ich habe da gelangweilt gesessen, der Erdkundelehrer hat irgendeinen Shit erzählt und ich bin halt die ganze Zeit mit dem Finger so, da ist eine Goldmine, da ist eine Goldmine, da ist eine Goldmine. So ein bisschen, als wenn man Siedler spielt, Siedler 1 oder 2, aber ohne den geilen Teil, wo man spielt, sondern einfach nur, wo man guckt, wo Gold ist. Das ist eine meiner Erinnerungen an den Erdkundeunterricht. Herzlichen Glückwunsch, Schule hat mir viel gebracht.
Soll ich dir meinen Bruder mal vorbeischicken?
Der ist doch Religion und Erdkunde.
Ja, der unterrichtet Erdkunde, Religion und ich glaube Philosophie auch noch.
Boah, ja, krass.
Das, ne, die.
Endlich mal ein Akademiker.
Da kannst du richtig Spaß haben.
Nee, aber du glaubst wirklich, es gibt eine Lobby dahinter?
Nee, ich glaube das nicht nur, dass es gibt eine Lobby. Es gibt eine Lobby im Bereich der Schulbücher. Also der.
Und kurze Frage, also du glaubst, dass das klassischer Lobbyismus ist, dass das Land NRW Lizenzen für ein Online-Lexikon gekauft hat, obwohl das größte Online-Lexikon, das aktuellste und sicherlich mit Abstand weit verbreitetste Online-Lexikon der Welt, frei verfügbar für jede, alle Schüler zur Verfügung steht.
Ja.
Und ich muss den Namen das ja jetzt nicht sagen, jeder weiß, was ich meine.
Die Wikipedia, die gute Wikipedia.
Danke, Rainer.
Ja, nee, es gibt ja, also das ist auch, also es gibt ja auch Lehrer, die immer noch diesen Scheiß erzählen von, ja, die Wikipedia ist aber keine Quelle, die man zitieren darf. Ne? Wenn ich in der Hausarbeit was aus der Wikipedia lese, dann ist das doof. Ne? Das ist halt Mumpitz, das ist halt Quatsch. Die Wikipedia, also die Artikel in der Wikipedia sind auch ordentlich gepflegt. Das ist die sind mit Primärquellen belegt, die man ja auch zitieren kann und so. Und die ist aktueller als jedes scheiß gedruckte Enzyklopädie-Nachschlagewerk oder jede fucking CD, die einem ein Verlag irgendwie in die Hand drückt. Also ich finde dieses Verurteilen, dass die Wikipedia, da kann ja jeder reinschreiben, was er will, ne? So, ja, wenn dem so ist, dann probier das mal. Schreib mal was rein. Guck mal, wie lange das da drin stehen bleibt.
Ja, es gibt ja eine unglaublich aktive Community, die hinter der Wikipedia steht. Das sind ja jetzt nicht nur die Entwickler, sondern es gibt ja so eine Art, wenn man das so möchte, so eine Art Schattenbund hinter der Wikipedia aus wirklich sehr cleveren Typen und Frauen, Jungs und Mädels. Ja,
die, Schattenbund würde ich nicht sagen. Das ist halt, das ist halt eine offene Gruppe von Leuten, die da halt editieren. Und jeder kann da auch editieren und darf auch, aber das ist halt immer ein Mehrheitsbeschluss. Es wird diskutiert, es wird nicht einfach irgendwas gelöscht oder irgendwas Neues dazugeschrieben oder so.
Aber ist das bei der Menge der Artikel der Wikipedia wirklich möglich?
Ja, gibt es. Also ja, ist es, weil da gab es mal einen wunderschönen Vortrag zu, den ich guck mal, ob ich den noch finde, dann schicke ich dir den mal, warum die Wikipedia den Brockhaus gekillt hat. Weil wenn du so ein Nachschlagewerk wie den Brockhaus oder die Encarta oder was auch immer, wenn du halt sowas, wie nennt man das, wenn sich da mehrere Leute zusammensetzen und ein Buch schreiben? Redaktion.
Gruppen. So. Ja,
wenn, Redaktion. Genau. Wenn du sowas mit einer Redaktion machst, dann hast du da halt vielleicht 10 Experten drin sitzen oder so, ne? Oder lass es 50 oder 100 Experten sein oder so, ne? Die sich irgendwie mit Physik auskennen, die sich mit sonst was auskennen. Bei der Wikipedia hast du Hunderttausende oder, ja, Hunderttausende ist vielleicht viel gesagt, aber tausende Autoren, die, wo du auch diese Gruppe hast von Experten, die sich über die Ahnung von großen Themengebieten haben. Du hast aber auch zu jedem kleinen Pizzle-Thema eventuell den einen Experten, der sich irgendwie seit 30 Jahren sammelt der Kronkorken und kann dir die Geschichte von etlichen Kronkorken erzählen und der kann halt auch einen Artikel schreiben über Kronkorken sammeln. Ne? Und das ist so ein Rattenschwanz an Autoren, wenn man das so sagen möchte.
Aber das ist ja bei jedem Lexikon. Also die Wikipedia hat ja im weitesten Sinne auch eine Redaktion.
Ja, aber die ist halt größer, ne? Also.
Also mal ganz kurz, die haben 2,3 Millionen bezahlt, damit die Schulen Zugriff auf dieses Online-Lexikon haben. Das ist doch Shit, oder? Das ist einfach Shit. Das sind doch 2,3 Millionen komplett für den Arsch.
Ja, kann man so sagen.
Ja, aber Reinhard, wer kommt denn auf sowas?
Ja, sowas nennt man dann Lobbyismus. Ne, da nimmt halt jemand Einfluss und sagt so, ja, das ist doch eine gute Idee. Oh, Sie haben da 2 Millionen Euro rumliegen. Dann, ich hätte hier eine super CD im Regal. Oh, warten Sie, Entschuldigung, ist noch ein bisschen Staub drauf. Die könnten Sie doch nehmen.
Das, schauen Sie mal, das ist, oh ja, das, ist es eine natürlich, Blu-ray oder DVD? Nee, es ist eine CD.
Natürlich,
eine CD ist ein neues Format, das wir entwickelt
damit
haben,
ich nicht,
mit Sony zusammen. Damit ich nicht
verklagt werde, ich vermute Lobbyismus und kann es nicht belegen.
Es ist nur eine Vermutung. Wir wollen natürlich niemandem etwas unterstellen.
Ja.
Wir gehen immer davon aus, dass alle Beteiligten, Politik sowie Firmen, natürlich unter absoluter Maßgabe der Zurechenbarkeit solche Entscheidungen fällen. Und ganz ehrlich, großer Brockhaus-Fan. Ich nutze die Wikipedia gar nicht rein.
Es gibt,
gar nicht.
Natürlich nicht. Es gibt es gibt übrigens zum Thema Lobbyismus an Schulen eine Broschüre von 2018 von der NGO Lobby Control.
Okay.
Also,
ich wusste nur, dass es das in Amerika gibt im Bezug auf Fressen, also dass die ganzen Anbieter von Softdrinks etc. sich darum kloppen, in den USA halt die Schulen mit diesen Maschinen auszustatten, also mit diesen Drinkmaschinen und so.
Ja, ja, okay. Ja, nee, das ist hier, also hier ist das eine andere Form. Hier geht es vor allem um Schulbücher, um Lehrmaterialien und sowas, eher so die Richtung. Aber hart, oder?
Ja, das ist super hart. Also ich habe ehrlich gesagt auch nicht gewusst, dass das so ist. Ich weiß nur, dass wir in Deutschland immer noch ein massives Problem damit haben, dass wir so dermaßen rückständig sind, ne? Also das
Meinst du unser Internet?
Ja, alles. Also ganz ehrlich, mein Papa ist jetzt 70. Dem muss man den Vorwurf nicht mehr machen, weil der ist ja jetzt auch ein paar Jahre aus dem Schuldienst raus.
Ja.
Er wäre allerdings auch der Falsche gewesen. Es gab so ganz am Ende seiner Karriere nochmal so einen Versuch eines Computerkurses durch die Schule, wo er hingeschickt wurde, wo ich dann zu Hause mit ihm saß und ihm am PC erklären wollte. Und dann sagte Papa, der Zeiger auf der Maus auf dem Bildschirm ist der Zeiger. Wenn du die Maus bewegst, bewegst du der Zeiger. Und er hat die Maus genommen und hat sie an den Bildschirm gepackt. Also da war mir schon klar, das wird nicht gut ausgehen mit ihm und dem Computer. Und da wird man ihn auch nicht mehr reinkriegen mit 65 Jahren. Aber jeder junge Lehrer muss absolut drin, oder jeder Lehrer, also jeder Lehrer, der heute an einer deutschen Schule im Jahr 2021 arbeitet, muss sich mit der Digitalisierung auskennen, muss sich mit Wikipedia auskennen, muss den fucking Overhead-Projektor da lassen, wo er hingehört, und zwar im Scheißkeller. Kein Mensch will den Overhead-Projektor, das ist einfach die letzte Scheiße. Niemand will auf einer Folie Burkina Faso markieren, um das zu erklären. Wir leben im Jahr 2021, es muss möglich sein, solche Sachen anders beizubringen.
Ja, das ist, also gerade bei jungen Lehrern ist das auch gar nicht das Problem. Das ist, oder selten. Ich glaube, das ist so ein Generationending. Was ein Problem ist, ist die Ausstattung der Schulen. Unsere Schulen sind marode, kaputt, und von Digitalisierung ist da, also ne, da glaubt man, man kauft einmal 10 iPads oder irgendwelche anderen Tablets oder so, und damit ist die Digitalisierung abgeschlossen. Ne, dass das mit sowas nicht getan ist, sondern dass dafür Strukturen geschaffen werden müssen. Ne, sowas wie eine ordentliche Internetanbindung der Schule. Also ich habe von Schulen gehört, die warten seit, also die sollten einen tatsächlich mit Glasfaser angebunden werden, und da warten die trotz Zusage seit irgendwie einem Jahr drauf. Ich habe von einer anderen Schule gehört, da wurde den Lehrern gesagt, dass sie doch bitte, also weil sie ja teilweise Präsenzunterricht haben, dass sie doch bitte keine Videokonferenzen mit den Schülern machen sollen, sondern nur Chat und Ton, weil die Bandbreite der Schule das nicht hergibt. Also, das ja, sind die Probleme.
Ganz ehrlich,
das
wenn, die wenn das Bildungsministerium 2,3 Millionen für eine Online-Lizenz einer, völlig egal welcher Bibliothek ausgibt, davon kannst du eine schöne Schule bauen, vielleicht sogar zwei von der Kohle.
Ja, leider nicht. Also, das ist also das dann doch, also die strukturellen Probleme brauchen mehr Geld als ein paar Millionen. Damit ist es dann leider auch nicht getan. Aber trotzdem ist es natürlich, also zumindest für in meinen Augen ein Skandal, 2,3 Millionen Euro für den Brockhaus auszugeben.
Wobei du natürlich dir nicht sicher bist, ob das mit Lobbyismus zusammenhängt.
Nein, also ne, vielleicht gibt es ja auch einen guten Grund dafür, wenn jemand einen wirklich guten Grund kennt und jetzt sagt mir nicht, der gute Grund wäre, die Wikipedia ist keine Quelle, ne, und der Brockhaus ist eine oder so, dann kann ich nur sagen, geht nach Hause und lass mich in Ruhe.
Fickt euch selbst.
Das wollte ich mir verkneifen. Aber einen wirklich vernünftigen Grund, warum das eine gute Idee ist, eine 3-Jahres-Lizenz für 2,3 Millionen Euro zu kaufen, dann bitte ab in die Kommentare, wie man immer so schön sagt.
Ja, also ganz ehrlich, die Diskussion ist offen. Wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr irgendwas mit dem Bildungsministerium zu tun habt, wenn ihr irgendwas mit dem Land NRW zu tun habt, wenn ihr, keine Ahnung, mit der Kohle zusammenhängt, also mit der Finanzierung eines solchen Unternehmens, wenn ihr in den Schulen arbeitet, selber als Lehrer, schreibt uns bitte in die Kommentare auf unserer Seite bei Podigy, Alliteration am Arsch, Podigy, da könnt ihr die Folge kommentieren. Es würde mich auch persönlich wirklich sehr interessieren. Es muss ja irgendeine Begründung dafür geben, wie man sowas durchkriegt. Also es muss ja irgendeine Erklärung geben, irgendjemanden, der da sitzt und sagt, ja, dort machen wir.
Ja.
Also Reini, ich muss sagen, meine Berührung mit Politikern, die sich in Grenzen halten. Ich habe auch nette Leute kennengelernt. Frau Scho Antwerpes der Stadt Köln, vertretene Bürgermeisterin zum Beispiel hier in Köln, habe ich letztens kennengelernt. Das war eine ganz nette Dame. Aber trotzdem ist es so, dass die meisten Politiker, die ich in meinem Leben getroffen habe, ob es jetzt der Bürgermeister von Gelsenkirchen war oder so, das hat mit der Realität jetzt oft nicht so richtig viel zu tun hatte. Also ich war auf dem Wirtschaftskongress der in Gelsenkirchen, dem Wirtschaftskongress, wie hieß das nochmal? Wirtschaftskongress Gelsenkirchen nach vorne bringen oder sowas, ne?
Ja.
Und dann wurde die ganze Zeit, saßen da irgendwelche Leute, Millionäre, und redeten darüber, wie toll Gelsenkirchen ist. Und dann sollte ich auf der Bühne was zu meiner Heimatstadt sagen. Da habe ich gesagt, wenn man mal ganz ehrlich ist, sollte man halt eigentlich mit Dieter Bohlens erster Biografie halten. Planieren statt sanieren. Einfach nochmal neu anfangen. Ja. Das Ding ist hier durch. Die Stadt ist im Arsch. Hier ist nichts mehr. Weißt du, ihr habt hier einen hässlichen neuen Hauptbahnhof hingestellt zur WM. Da kacken jetzt die Tauben drauf. Das Stadtbild ist eine Katastrophe. Die Straßenzustände sind eine Katastrophe. Es gibt überall Drogenhandel. Arbeitslosen 27% oder 24%. Es gibt für die Jugend absolut nichts. Die Leute wandern hier ab und ihr wichst euch ein. Das habe ich da nicht gesagt. Aber ja, hier wird dann groß irgendwie darüber diskutiert, wie toll meine Heimatstadt dasteht. Und eigentlich wissen wir alle, tut sie halt nicht.
Ja.
Also tut sie einfach nicht. Das ist einfach verlogene Scheiße. Und natürlich, sagen wir mal so, ich war nicht der Sympathieträger des Abends.
Ja.
Und ich will auch gar nicht Gelsenkirchen dissen, aber ich meine, du kennst die Stadt.
Ja, na, hallo, ne? ich habe in Essen gewohnt. Essen ist auch nicht viel schöner. Also zumindest nicht ja, der Norden Essen, von Essen.
Essen hat Rüttenscheid, Essen hat Kettwig.
Ja, Moment. Essen ist eine, das ist sehr klassisch und in Essen sehr, sehr ausgeprägt, eine zweigeteilte Stadt. Der Norden ist sehr arm, der Süden ist sehr reich. Die A40, die genau in der Mitte von Essen einmal Nord und Süd unterteilt, ist quasi so der Armutsäquator. Ne? Wenn du, nee, ist wirklich so. Also wenn du im Essener Norden bist, hast du halt so Stadtteile wie Altendorf, Altenessen, Katernberg, Krai und so weiter und so weiter. Die sind alle arm. Das sind alles so Arbeiterstadtteile. Und wenn du in den Süden gehst, so um den Baldeneysee rum, da hast du Bredeney, Kettwig, Werden, Überruhr und so. Da hast du Häuser stehen, ohne Scheiß. Also wenn du dir Bredeney mit Google Street View anguckst, ne, sind die Häuser alle ausgegraut. Wenn du aber mal von oben drauf guckst, ne, kannst du die Swimmingpools zählen. Also, ja. Da stehen nur Villen. Die Aldis haben da gewohnt.
Nein, weil das Bademeister in Ausbildung sind.
Ja, ja.
Genau. Verstehst du? Das sind Leute, die haben nicht so viel Geld, die wollen sich für die LRG einsetzen. Die haben sich dann unter Subventionen des Landes NRW, da sind ja noch von den 2,3 Millionen für ein Brockhaus, ist ja noch was übrig geblieben für Swimmingpools, für Bademeister.
Ja.
Und das haben die da halt reingesteckt. Das finde ich total gut. Fair.
Ja, super. Situation. Ne?
Nee, aber diese Zweiteilung gibt es in Gelsenkirchen im weiten Sinne auch. Jetzt schreien viele auf Buh. Ja, Buh gibt es. Das ist hinterm Stadion.
Ach so, ich dachte Buh. Die Leute schreien Buh.
Nee, in Gelsenkirchen gibt es einen Stadtteil, der heißt Gelsenkirchen Buh. Und das ist wirklich das Upper Class Gelsenkirchen. Das ist hinterm Zoo und hinterm Stadion. Das ist getrennt von Gelsenkirchen ohne Scheiß wie so ein Appendix, wie der Blinddarm von Gelsenkirchen als wohlhabenden Stadtteil. Da sind so Leute wie Rudi Assauer haben da gelebt. Sonst, also du kannst in Buhr auch leben, auch jetzt unter den jetzigen Mietbedingungen kannst du dort eine Wohnung bezahlen. So, ne? Das ist immer noch in Köln, im Verhältnis zu Köln oder Berlin oder so, ist das lächerlich. Ja. Aber das ist auch das Einzige. Und Buhr war mal eine alleinstehende Stadt, die dann irgendwann angegliedert wurde. Gelsenkirchen im Kern selbst, Gelsenkirchen Innenstadt ist im Arsch. Die Einkaufsstraße, die Bahnhofstraße meiner Kindheit, die damals schon im Arsch war, die besteht ausschließlich aus 1-Euro-Läden, geschlossenen Läden, dann so Läden, die so billig Fertigsüßigkeiten verkaufen. Das gibt es mittlerweile in vielen abgewrackten Städten oft so. Läden, die so riesige, so 1-Kilo-Packung Maßriegel für 3 Euro verkaufen.
Aha,
das gibt es in Gelsenkirchen jetzt auch an jeder Ecke. Ich finde das so, ich bedauere das ja. Ist ja gar nicht so, dass ich meine Heimatstadt hasse. Ich finde das sehr schade, dass sich das so entwickelt hat und dass es nicht besser geworden ist. Weil es gibt durchaus Städte, und ich finde Essen eigentlich auch, weil Essen hat einen Innenstadtkern. Essen war die Einkaufsstadt früher.
Ja.
Essen hat auch Assi-Viertel, aber Essen hat einen Innenstadtkern. Der existiert in meiner Heimatstadt nicht mehr. Es gibt keinen Innenstadtkern. Es gibt kein großes Kaufhaus mehr. Es gibt noch Galeria Kaufhof.
Wobei in Essen, das ist jetzt langweilig für die Leute, die nicht aus dem Pott kommen, aber in Essen hat sich das auch geändert. Weil also Essen hat eine Fußgängerzone und einen Stadtkern. Der ist nicht schön, weil Essen halt wie alles im Ruhrgebiet halt kaputt gebombt wurde im Zweiten Weltkrieg. Und zwar so richtig, komplett.
Ja, danke schön, ihr Lieben.
Nee, da war halt auch die ganze Rüstung. Ne? Da stand halt nicht mehr viel aufeinander. Danke, Krupp. Aber diese Innenstadt, die es gab, so die zwei großen Einkaufsstraßen, so, die werden langsam auch immer weniger und verwaister, weil im Süden der Innenstadt, Süden ist das nicht, das ist im Westen der Innenstadt, das größte innerdeutsche Einkaufszentrum aufgemacht hat. Diese riesige Mall, du erinnerst, also du warst
bestimmt schon mal da. Ist das Ding beim Kino?
Limbecker Platz, genau.
Das ist das Ding am Kino, ne?
Ja, richtig.
Ja gut, aber das Malls, die Innenstädte ficken, ist ja...
Ja, ja, aber das hat halt die Innenstadt so nach und nach zerstört. Zerstört.
Plus dann nochmal der Onlinehandel, das ist dann halt letztendlich der Todesstoß.
Ja.
Ne? Und, ja. Aber das ist halt eine Entwicklung, die sich nicht aufhalten lassen wird. Ne? Also das ist ja selbst jetzt in Städten wie, keine Ahnung, München oder so, gibt es halt riesige Einkaufszentren.
Ja, ja,
der klassische kleine Einzelhandel. Ich würde auch tunlichst davon abraten, jedem, der irgendwie ein Einzelhandelsgeschäft heute eröffnen möchte, jetzt nicht nur wegen des Lockdowns, sondern auch so. Die ganze Struktur von Einkaufen, Konsum wird sich in den nächsten 30 Jahren so fundamental verändern, weiterhin, dass das einfach nicht mehr... Die großen Kaufhäuser werden nicht, also es wird noch das KDW geben. Jetzt wird ja, glaube ich, Karstadt oder ist es Kaufhof, wird wieder gerettet. Karstadt, glaube ich, ne?
Echt?
Die Reste von
Karstadt. Ich dachte,
Karstadt,
die wären schon länger, die wären schon wieder pleite.
Boah, ich will jetzt nicht das Falsche. Eins von beiden wird jetzt nochmal von der Bundesregierung mit, glaube ich, 300 oder 400 Millionen Euro gerettet. Das zweite Mal. Und denkst so, warum? Nicht, dass mir die Mitarbeiter dort nicht leid tun. Nicht, dass das nicht beschissen ist, dass es diese Läden vielleicht nicht mehr gibt. Aber... Auch wenn du die jetzt nochmal rettest, werden die in 10 Jahren wieder gerettet werden müssen oder pleite gehen. Weil das Konzept, das große Haus zum Einkaufen, in das du reingehst und mit allem, was du brauchtest, wieder rausgehst, ist tot. Es existiert nicht mehr.
Weißt
dieses
du,
Haus befindet sich im Internet.
Weißt du, wo Karstadt seine Firmenzentrale hat?
Essen.
Richtig.
Ja, klar, Essen. Ja, ich weiß.
Ja.
Und ich habe persönlich keine so guten Erfahrungen mit Kaufhäusern gemacht. In meiner Kindheit war es natürlich immer ein Ort, wo ich mit meiner Mama bin ich nach WK gegangen, das Westkaufhaus, glaube ich, war die Abkürzung. WK, ich kann es nur als WK-Kaufhaus. In der 4. Etage konnte man Schnitzel essen, darauf habe ich immer abgezielt.
Daran erinnerst du dich noch, ne? Das ist
an Schnitzel essen kann ich mich erinnern. Ja, und ich weiß auch, dass ich mit 15 Jahren meine Mama dort überredet habe, mir meine erste Lederjacke zu kaufen, weil ich Goodfellas gesehen hatte von Martin Scorsese und wollte auch so eine coole Lederjacke haben wie der Hauptcharakter Henry Hill in dem Film, gespielt von Ray Liotta. Mhm. Und dann habe ich diese Lederjacke gekauft, aber das ist ja wie alles, wenn man so 15 ist. Man hat Geschmack bedauerlicherweise noch nicht entwickelt. Und meine Mutter konnte mich auch nicht davon abhalten, deswegen habe ich mir wirklich eine Lederjacke gekauft. Ich sah aus wie ein italienischer Zuhälter. Dazu dann noch fett, dann habe ich mir die Haare nach hinten gegelt, fett, zurückgegelte Haare und diese Zuhälterlederjacke. Ich dachte, ich sehe aus wie Henry Hill. Ich sah aber aus wie Salvatore von der Straßenecke, der zwei zahnlosen Nutten laufen hat. Es war gar nicht gut. Und das war das WK-Kaufhaus. Dann gab es Böker, das war etwas feiner für die feinere Dame. Auch natürlich weg. Und ja, dann gab es noch Galeria Kaufhof. Was, ich habe das, kriegt er gar nicht mehr zusammen, die, aber egal.
Früher gab's
und ich war vor kurzer Horten. Zeit mal wieder. Horten, ja, da hat meine Schwiegermutter in den 70er Jahren gearbeitet. Die war nämlich Einzelhandelskauffrau. Horten. Das wurde dann zu Hertie, glaube ich. Ist aber scheißegal.
Galeria
jedenfalls
Kaufhof.
Das, was. Ah, okay, die sind dann darin aufgegangen.
Ja,
und Hertie war dann nochmal abgespalten, bla bla. Jedenfalls, ich war in einem Kaufhof vor ungefähr einem Jahr oder so mal. Und ich brauchte irgendwas. Und da, also. Es mag eine Momentaufnahme gewesen sein und ich will auch nicht unfair sein. Das ist mir aber bei Müller, dieser Riesendrogerie, auch mal passiert. Da waren ungelogen 8 oder 9 Frauen, die sich dort befanden als Mitarbeiterin auf dieser Etage. Und die haben mich mit dem Arsch nicht angeguckt. Also da ist keine einzige gekommen. Die standen um die Kasse verteilt und redeten miteinander über Privates. Laut über Privates. Und dann denkst du so, ey, seid ihr eigentlich komplett bescheuert? Also nicht, dass ich euren Arbeitsplatz hier, also, dass ich nicht verstehe, dass ihr wirtschaftlich bedroht seid und dass das für euch scheiße ist. Und das ist jetzt auch, ich spreche nur von meiner privaten Erfahrung. Das war jetzt eine Erfahrung. Das heißt nicht, dass das für alle Mitarbeiter in diesen Firmen gilt. Und das heißt auch nicht, dass man das unisono für den Einzelhandel oder sonst was sagen kann. Nur diese eine Erfahrung. Ich bin da durchgelaufen. Ich habe gedacht, es gibt doch diese eine Stärke, die ihr als stationäres Kaufhaus habt. Ihr werdet niemals mit dem Volumen eines Kaufhauses wie jetzt beispielsweise Amazon oder irgendeinem anderen Online-Kaufhaus mithalten können. Weil die haben nun mal Zugriff auf Millionen Lagerhäuser. Das heißt, ihr habt das, was ihr hier habt und ihr solltet jetzt hier zu mir kommen und mir versuchen, das zu verkaufen. Oder zumindest mich fragen, was ich gerne haben möchte und dann versuchen, mich zu beraten. Und das passierte überhaupt nicht. Null. Und selbst als ich eine Frage hatte, hieß nur, bei Müller war das. Die hatten Unterhosen, aber keine Socken. Ich brauchte Socken. Ich hatte vergessen, Socken einzupacken. Die hatten Unterhosen, die hatten T-Shirts, aber keine Socken. Und ich habe den ganzen Laden durchsucht, bevor sie mir dann sagten, nö, Socken haben wir hier nicht. Auch nicht mit, ja, aber wenn Sie doch Socken brauchen, gehen Sie die Straße runter. So einfach, nö, Socken haben wir hier nicht. Fertig. Das war die Beratung. Dann sterben Kaufhäuser halt einfach aus. Ich weiß, dass das ein bisschen von oben herab formuliert ist, aber es war wirklich meine persönliche Erfahrung.
Also ich habe tatsächlich sowas auch reichlich erlebt und ich habe gelegentlich auch mal das krasse Gegenteil erlebt, ne? Dass ich wirklich, also das ist aber jetzt auch schon mehr als 10 Jahre her, also sehr, sehr lange, weil wie du schon sagtest, so die großen Kaufhäuser oder so ja auch nach und nach aussterben. Ich war tatsächlich mal, ich glaube, da habe ich meinen Koffer gekauft, das war das damals. Da hat mich jemand tatsächlich beraten, also ernsthaft beraten und auch sinnvoll und hat mir halt nicht das teuerste Produkt angedreht, sondern gesagt so, hier, ich würde Ihnen das empfehlen, das ist hochwertiger und da haben Sie so und so lange Garantie drauf und am Ende fahren Sie damit wahrscheinlich besser. Und
das war super.
Ja, war gut. Also, ne, das gab es halt auch. Aber leider gab es häufig halt eher das, was du gesagt hast. Und wir müssen, also ich glaube, das, was zum Tod der Kaufhäuser beiträgt, ist halt, dass wir faul sind. Ne? Also es ist nicht der böse Amazon-Konzern oder so, der dazu beiträgt. Wenn wir alle bei Amazon nichts mehr bestellen würden, dann würde es die auch nicht mehr geben, ne? Aber wir sind halt alle faul. Und jetzt kann man auch wieder, ne, also man kann auch sagen, ja, Amazon, das böse Unternehmen, das die Angestellten schlecht behandelt und so weiter, dann bestellt da nicht. Ich bestelle selber bei Amazon auch Sachen, weil die halt, also die sind auf der Seite, ne, mit den Mitarbeitern wahrscheinlich an manchen Stellen oder an vielen Stellen fraglich, auf Seiten für Händler wahrscheinlich auch.
Muss ich einmal kurz unterbrechen, für Händler bestimmt, aber als wir mal über Amazon gesprochen haben und deren Gangstermethoden mit ihren Mitarbeitern umzugehen, ich habe eine Wust an E-Mails bekommen. Ähnlich wie auch von Ikea, glaube ich, die haben ja auch mal viele geschrieben, dass sie bei Amazon arbeiten und komplett zufrieden sind.
Ja,
okay. Und dass die Arbeitsbedingungen nicht beschissen sind und so. Und dass sie, keine Ahnung, 13. Gehalt, bla 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 haben. Und dass sie sich immer wundern würden, dass Amazon so als evil charakterisiert wird, weil sie es gegenüber ihren Mitarbeitern im weitesten Sinne nicht sind. Ist jetzt auch wieder eine Momentaufnahme, die ich nicht belegen kann.
Es macht wahrscheinlich...
haben mir halt einfach Leute geschrieben.
Es macht wahrscheinlich einen Unterschied, ob du direkt bei Amazon arbeitest, also in einem, irgendwie direkt bei Amazon angestellt oder bei irgendeinem Subunternehmer, der von dem, was Amazon zahlt, nochmal Geld quasi abzweigt. Da ist wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied, aber ne, es wird halt immer so verteufelt und am Ende hätte der Konsument ja die Möglichkeit, das einfach zu boykottieren. Ne? Andererseits habe ich noch nie auch nur einen ansatzweise so guten Kundenservice erlebt wie bei Amazon.
Nein.
Bei nichts anderem.
Nee, muss man wirklich sagen. Also ich habe ja letztens hier über mein Online-Versandhaus, wo ich da mit dem Greenscreen-Stress hatte und so gesprochen, das war okay. Also aber ich habe über 30 Minuten in der Warteschleife gehangen, bis endlich jemand mit mir gesprochen hat. Und dann ist das Gespräch abgebrochen von deren Seite. Ich weiß nicht warum. Und dann habe ich nochmal 30 Minuten drin gehangen. Und dann hast du eine Stunde deines Lebens Zeit damit verbracht, in einer Warteschleife zu hängen, um ein Produkt, das dir fehlerweise geschickt wurde, zurückzuschicken. Und dann denkst du so, ja, hätte ich es bei Dings bestellt, dann würde ich das einfach, zack, die würden das abholen, es wäre weg, ich würde gar keine Diskussion führen. Die haben eine Liste davon, dass ich bei ihnen, sagen wir mal, Kunde bin seit Jahren, dass ich seit Jahren ein. Ich hatte auch mal einen Fall, dass hier was kaputt war, dass mir ein AV-Receiver kaputt war. Da war der Ersatz schon da, da hatte ich den anderen noch nicht eingepackt,
ja,
einen
das Tag ist, später. Das ist mir mit Boxen bei Amazon mal passiert. Natürlich, jetzt gibt es auch wieder Leute, die sagen so, ja, das wird ausgetragen auf dem Rücken der Paketdienstleister, so ja, ein Stück weit stimmt das. Andererseits ist daran aber auch nicht Amazon schuld, sondern daran ist schuld, dass wir so viel Sachen bestellen, weil es halt bequem ist. Ne?
Du wirst die Bequemlichkeit aus den Leuten auch nicht rauskriegen, weil wenn ich, guck mal, ganz einfach sagen, ich brauche jetzt irgendwas für den Hund.
Ja.
Ich brauche ein neues Hundekörbchen. Das kriege ich jetzt nicht bei Karstadt, aber bei Fressnapf oder so. Und ich gehe auf Amazon oder von mir aus auch auf eine andere Online-Plattform. Ich lese drei Angaben von Leuten, die sagen, ey, das beste Hundebett, das ich je gehabt habe, mega, super toll. Es wirkt mir halbwegs glaubhaft, was die dazu sagen. Der Preis ist auch gut. Ich klicke es, morgen ist hier, ich stelle es hin, alle sind glücklich. Ja. Die Alternative ist, ich fahre zum nächsten Laden, in dem das verkauft wird. Bei den großen Hundetiergeschäften kriege ich keine Beratung oder so. Ne? Da war ich jetzt zwei, dreimal, muss ich jetzt keine Marke nennen, aber da war einfach nichts. Da kam die Frau so, ja, das ist bequem. Ja,
gut.
Ja. Da gehe ich auch von aus, dass die alle bequem sind, dass die nicht mit Nägeln gefüllt sind und radioaktiv verstrahlt, die Dinger, die ihr den Hunden verkauft. Na, also völlig absurdes Gespräch und dann fahre ich damit nach Hause, sagen wir mal, der Hund legt sich rein, gefällt ihm nicht, ich fahre zurück, dann sagen die, ja, ist schon ausgepackt, nehmen wir nicht mehr zurück. Im anderen Fall steht am nächsten Morgen hier einer auf der Matte, nimmt das wieder mit, ich kriege die Kohle zurück und alles ist easy. Und das macht dieser Convenience, und das ist nicht nur Bequemlichkeit. Es ist auch die Sicherheit, dass du, das gleiche mit den großen Elektronikkaufhäusern. Ich wollte auch mal einen Monitor umtauschen. Ich muss jetzt nicht sagen, welches, was habe ich mich da abgebrochen?
Ja, allein
schon. Also, wie lange hatten Sie das? Ja, 8 Tage. Ja, warum haben Sie es nicht gestern zurückgebracht? Ja, aber ich konnte ihn erst nach 4 Tagen anschließen, weil der Rechner war noch nicht da. Ja, dann müssen Sie die Rechnung vom Rechner auch noch holen. Ich sage, ich muss Ihnen nachweisen, dass der Computer noch nicht da war?
Ja, das ist also, das ist so ein Ding. Also die Hürden, es müssen nicht mal so schlimme Hürden sein. Es reicht schon. Also selbst wenn der Rückgabeprozess einfach ist, ne, ist es trotzdem mehr Aufwand, als ein Rücksendeetikett zu drucken und das in die nächste Packstation zu werfen. Ne? Selbst wenn du bei Jupiter oder dem anderen großen Markt da, selbst wenn du da nur hingehen müsstest, du musst immer noch ein Formular ausfüllen bei der Rückgabe und so. Und da haben die Leute keinen Bock drauf. Ne?
Nee, also. Und bevor die diese Hürde nicht ausmerzen, ne, also wäre eigentlich auch gar kein so großes Problem hinzugehen und zu sagen, sind Sie mit unserem Produkt unzufrieden, wir holen es kostenlos wieder ab. Sie müssen nicht in unsere Filiale latschen. Sie rufen eine Hotline an. Diese Hotline hat eine Wartezeit von maximal 5 Minuten, weil wir haben genug Leute im Callcenter. Die können auch die deutsche Sprache, sind freundlich. Und das passiert halt nicht. Also hier mit meinem Greenscreen, das war völlig surreal. 1 Stunde gewartet für so eine Scheiße. Obwohl ich nichts dafür konnte. Ich bestelle da nie wieder, hab keinen Bock drauf. War mir einfach zu doof. Für 7 Euro Ersparnis, warum soll ich das machen?
Damit ist es dann halt raus. Ne? Also um die generellen Probleme anzugehen, ne? Also sowas wie schlecht bezahlte Arbeiter von Subunternehmen und so weiter, um da dran was zu ändern, muss man über sein Konsumverhalten nachdenken. Ne? Also da.
Das ist ja eine ganz grundsätzliche Frage zur Nachhaltigkeit.
Genau. Ja, so, ne? Richtig.
Und das ist halt die grundsätzliche Frage, was braucht man nicht. Aber da ist genau, wie du es eben völlig richtig sagtest, natürlich immer wieder der Faktor auch Bequemlichkeit. Und natürlich auch die Konsumgesellschaft. Ey, wie oft, und ich habe den noch nicht mal, ich habe kein iPhone 12, aber dann posten echt Leute in meinem Freundeskreis, ich habe jetzt das neue iPhone 12, ich kann jetzt das und das damit machen. Und ich weiß, die betreffende Person hat sich vor 4 Monaten ein iPhone 11 gekauft.
Ja,
Das ist eine grundsätzliche Haltung dazu, wo man sich überlegen muss, ist es das wert? Also sollte man so zu Konsum und so stehen? Ne? Und ich weiß es nicht,
Rainer. Also ich bin gerade bei, zum Beispiel bei Technik, ein großer Freund davon, mehr Geld auszugeben für die Technik und dann länger was davon zu haben. Ne? Und jetzt sagen Leute, ja, aber du benutzt doch so Apple-Produkte, die sind doch komplett überteuert, bla 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 und die machen ja nur viel Geld mit der Marke und so. Ja, mag sein, also kann durchaus sein, aber ich habe als Beispiel mein MacBook Pro. So langsam denke ich mir so, ach, das Programm, das könnte aber auch ein bisschen flüssiger laufen. Ne? Es läuft alles ohne Probleme. Es ist immer noch schnell, es ist alles kein Problem. Es ist das erste Mal, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ein etwas Flatsch-Neues in der Hand zu haben gerade. Ne? So, und dann gucke ich drauf, so, wie lange habe ich den denn schon? So, 4,5 Jahre. Ja, so langsam könnte ich mal über einen neuen nachdenken. Also, und davon bin ich noch weit entfernt. Ich kann das Ding noch locker mindestens 1-2 Jahre benutzen, bis ich mir mal einen neuen kaufe.
Ja, und alles darüber ist dann in Anführungszeichen Luxus, wenn Leute hingehen und sagen, ich brauche das aber jetzt, das Neue und so.
Ja, ne? das muss halt jeder für sich entscheiden. Natürlich ist das nicht leicht und das ist auch eine bewusste Taktik der Industrie, diese Verantwortung zum Konsumenten hinzuschieben, ne? Zu sagen so, ja, na, das liegt in deiner Verantwortung, ob du konsumierst oder nicht. Natürlich wird man von Werbung und so getriggert, das funktioniert, die sprechen halt, da arbeiten halt Psychologen.
unbedingt dran.
Ne? Ja, genau. Also die einfachste Möglichkeit dagegen ist, in dem Bereich versuchen, keine Werbung mehr zu konsumieren, was aber auch schwierig ist. Ne? Also,
ja, wie willst du ja, also du kannst ja Werbung im eigenen Sinne nicht aus dem Weg gehen.
Ne? Diese Folge wird euch präsentiert von
und die uns mal schreiben, ihr habt eure Ethik verraten. Bitte vergesst auch nie, dass das hier gerade unsere einzige Einkommensquelle ist. Das möchte ich gerne noch mal kurz betonen. Das klingt jetzt vielleicht etwas seltsam für euch, aber wir haben keine andere Einkommensquelle. Gut, okay. Reinhard lutscht immer noch Schwänze, aber mittlerweile macht er das ehrenamtlich. Ehrenamtlich. Die Bundesregierung hat dich angeschrieben. Im Moment ist ja Prostitution verboten. Die Nutten sind alle wieder ins Ausland gegangen, machen gerade Urlaub. Und jetzt werden arbeitslose Physiker rangekarrt, um sexuelle Dienstleistungen zu verrichten. Und du hast gesagt, wenn einer stramm bei der Pistole steht, dann bist du das. Und das finde ich gut, Reini. Ich danke dir.
Dann ist das der sanitätsgefreite Remford. So. das ist richtig, was du sagst. Tatsächlich leben wir davon. Also ich lebe ja generell eigentlich mittlerweile nur noch vom Podcasten und mache nebenbei noch diese Lehrtätigkeit an der Uni. Erstaunlicherweise, da verdient man nicht wirklich viel bei. Also man bekommt für so einen Lehrauftrag fürs komplette Semester netto um die 2000 Euro. Also nicht für einen Monat, sondern für ein halbes Jahr. Komplett.
Ja. Also, dann könnt ihr euch ja mal zusammenrechnen, dass das jetzt, also und ja, dann plus die ehrenamtliche Aufgabe,
ja,
das
richtig,
gibt,
richtig,
aber bringt einfach nicht viel rein.
Aber ich möchte an dieser Stelle trotzdem den Leuten, die uns auch mal sowas in den Hut werfen, sehr, sehr danken, aber ohne Werbung würde es sehr, sehr schwer werden, weil nehmt euch mal von eurem letzten Job die Gehaltsabrechnung, guckt mal nicht auf Netto, sondern auf Brutto und rechnet da noch einen Teil drauf, also und zwar erstmal 19% noch drauf an Umsatzsteuer, die abgeführt werden muss und dann noch die Arbeitgeberanteile von Krankenversicherung und Rentenversicherung, die nicht auf eurer Gehaltsabrechnung stehen. Dann landet ihr bei dem Brutto, das sogenannte Arbeitgeberbrutto, plus noch die 19% Umsatzsteuer, die man als Selbstständiger verdienen muss, um das gleiche Nettogehalt zu haben. Das ist
ich viel. Kann dir komplett gar nicht mehr folgen und weiß auch nicht, worum es geht, aber das scheint mir alles
der,
richtig
der feine,
zu sein.
Der feine Herr Bielendorfer mit dem Goldlöffel in München. Da tropft ihm das Nutella aus der Mundritze.
Nutella, das ist doch nur das Prekariat. Ich lasse mir nur was aus Kakao zubereiten, der vorher durch eine Urwaldkatze gegangen ist. Lumpi oder wie das heißt.
Ich hätte ja gedacht, du hast dein Nutella immer, also dass jemand das Glas für dich vorher aufmacht, oben diese Folie abschneidet vorsichtig, dann Kaviar reinmengt und dann diese Folie wieder aufklebt, damit du immer noch das Gefühl hast, die frisch aufstechen zu können.
Das ist richtig, allerdings macht es mich verrückt, dass man bei Nutella die Folie nicht komplett lösen kann, sondern dass man sie ausschneiden muss, so gesehen. Das macht mich krank, Reinhard.
Ja, das finde ich auch super
nervig. Warum ist denn da kein Zipfel dran? Warum kann man diese Scheißfolie oben nicht einfach abziehen? Wo ist das Problem? Jede Flasche, jede Scheiße der Welt kann das. Bei Nutella hast du diesen Goldrand immer noch, der dann das Trinken von Nutella, wenn sie flüssig ist, komplett vernichtet.
Ja, das weiß ich auch nicht. Also,
und damit habe ich verraten, dass ich Nutella trinke.
Ja, das vernunftbegabte Menschen machen das im Sommer mit einem Strohhalm.
Auch smart. Ja. Übrigens hat mir letztens jemand geschrieben, ich wäre homophob, weil ich gesagt habe, dass du Schwänze lutscht. Ich verstehe nicht ganz, was das mit Homophobie zu tun hat, weil ja, soweit ich weiß, Menschen jeglicher sexueller Richtung, also Frauen bei Frauen lutschen keine Penisse, aber Frauen bei Männern, Männer bei Männern, das hat mit Homophobie gar nichts zu tun, das ist auch nicht abwertend in irgendeine Richtung gemeint. Ich finde das, findest du das abwertend in irgendeine Richtung, wenn man sagt, findest du das?
Kommt drauf an, wie du es wahrnimmst. Ich kann verstehen, dass das Leute als homophob wahrnehmen, weil das ungefähr so ist wie schwul.
Wie schwul als Schimpfwort
benutzen. Genau, wie schwul als Schimpfwort benutzen, was halt auch ne, in
das
unserer
ist homophob.
Ja, in unserer Jugend ja trotzdem, also auf unserem Schulhof war das normal. Damals.
Das war Standard.
Ne? Was nicht heißt, ja, dass es richtig oder gut ist. Ne? Und deshalb kann ich verstehen, dass Leute das in die gleiche Kategorie stecken.
Ja, kann ich auch verstehen. Aber so ist es nicht gemeint und es ist auch, insgesamt auch, um das einmal klarzustellen, ist es auch nur ironisch gemeint. Reinhard macht es nicht. Ne? Also privat schon, aber nicht beruflich. Privat schon, glaube ich schon. Da ist schon einiges los bei dir in München. Ich meine, aber ein schöner Mund. Ne? Aber sonst, beruflich, habe ich keine Kenntnisse darüber.
Ja, nee, erzähl dir auch nicht alles. So. Wie ist es eigentlich? Wir haben diese Folge ja voraufgezeichnet, was dem einen oder anderen auffallen könnte, weil wir auf das große Ereignis letzte Woche nicht eingegangen sind. Schreibt mal in die Kommentare, was es war, würde mich interessieren.
Gab es ein großes Ereignis?
Ja, natürlich, das eine Ding. Das.
Welches?
Ja, weiß ich nicht. Das ist in der Zukunft. Woher soll ich das wissen? Aber es gibt immer ein.
Ach so, ich habe gedacht, es wäre irgendwas angekündigt, was ich jetzt noch nicht weiß. Trump übernimmt die Weltherrschaft.
Nein. Noch der hat ja letztens seine erste Rede wieder gehalten als Nicht-Präsident und hat immer noch gesagt, dass er die Wahl ja eigentlich gewonnen hätte.
Ja, hat er ja auch recht, mein Gott. Also. Unfassbar, ne? Und er wird, ich sag's dir schon, er wird zurückkehren. Er wird wiederkommen. Er wird zurückkommen. Er wird zurückkommen.
Ja, ich.
Vielleicht nicht als Präsident, aber er wird weiterhin. Ey, Rainer, haben wir da überhaupt schon mal gesprochen, was für rückgratlose Fotzen die Republikaner sind, Reinhard? Was für absolut abstoßende, rückgratlose Kackfotzen die Amerikaner sind, die Republikaner. Was sind das für Menschen? Also, keiner, nicht mal der verbrannteste Wichser, der dort rechtskonservativ bei den Republikanern rumsitzt, kann mir allen Ernstes erzählen, dass er der Meinung war, dass Donald Trump der Demokratie nicht massiv geschadet hat und dass Donald Trump nicht daran schuld war, dass dass der Sturm aufs Kapitol in dieser Art und Weise abgelaufen ist, wie er nun mal abgelaufen ist. Das kann mir niemand erzählen, dass sie es nicht gewusst haben. Und was machen sie? Sie sprechen ihn frei. Ich finde das so unvorstellbar, Rainer. Mir fällt überhaupt nichts dazu ein.
Keine ausreichende Mehrheit. Ja, aber das ist halt Politik, ne? Dann würdest du ja als Republikaner sagen, dass deine eigene Partei daran schuld ist.
Es haben sieben Leute getan.
Ja, ich weiß.
Von, ich glaube, benötigten 25.
Ja, aber keine Mehrheit halt, ne?
Ja, aber Reinhard.
Ja, ich weiß.
Diesen Mann für immer aus der Politik rauszuhalten, war eine Pflicht. Ich meine, ich weiß nicht mehr genau, wer die Rede gehalten hat bei den Demokraten, aber eine sehr kluge, sehr eilende Rede, wo er gesagt hat, ihre Pflicht heute als Republikaner ist nicht als Republikaner zu denken, sondern als amerikanischer Bürger. Und zu denken, sie schützen die Demokratie, die wir hier seit 260, 280 Jahren verteidigen, mit allen Mitteln, die wir haben. Sie schützen sie davor, dass ein zersetzendes Element dieser Demokratie zurückkehren kann. Und dann haben die gedacht, ja, aber wer wählt mich denn das nächste Mal in Oklahoma oder Texas? Dann wählen mich ja die Trumpisten alle nicht mehr. Dementsprechend sage ich, der Donald hat das schon alles richtig gemacht. Ich finde es mir fällt gar nichts mehr ein dazu rein.
Es gibt ja auch Leute, die sind davon überzeugt, dass das gut war, was er gemacht hat. Also,
ja, gut, die da mitmarschiert sind. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen, die da jetzt direkt beteiligt, also die in seiner Partei waren, da wird es wirklich nur die allerwenigsten geben, die so gestört sind.
Ja, ich weiß es nicht.
Glaubst du?
Ja, ich glaube, dass es da auch eine Unterstützerfront gibt, beziehungsweise Leute, die, also ne, es ist halt Politik, gucken, was mir nützt und das machen.
Unfassbar eigentlich, ne? Dass das so in dieser Art und Weise existiert.
Ja, also so das kann Politik halt sein, ne? Dass Leute nicht mehr irgendwie für die Sache entscheiden, sondern für sich.
Rückgratlosen, würdelosen Schweine sind einfach, ne? Man kann es ja nicht alles, ich weiß nicht, wie man es anders nennen soll. Es ist einfach so. Rückgratlose, würdelose Schweine.
Ja, bitter. Das ist bitter. Apropos würdelose, rückgratlose Schweine.
Wer hat denn jemals auf apropos würdelose, rückgratlose Schweine? Die Grünen! Jetzt geht's wieder los, Reinhard, los.
Nein, ich finde die Grünen toll. Ich finde nur nicht toll, dass ich habe nur ein Problem mit deren Esoterik offener Tür. Das ist, das ist halt schade, sonst würde ich die gerne wählen. Bei uns sind ja gerade Wahlen in Rheinland-Pfalz. Also dieses
Witzbundesland.
Dieses Witzbundesland. Die erste Frage im Wahlomat bei Rheinland-Pfalz ist, sind Sie für ökologischen Weinanbau?
Alles andere interessiert nicht. Atomkraft ist doch scheißegal. Ja, aber ökologischer Weinanbau, das ist der Shit.
Nee, es ist natürlich, also klingt im ersten Moment komisch, als ob hier alle nur saufen würden, aber ja, Wein. Das ist
halt ein wahnsinnig wichtiger Wirtschaftsfaktor.
Genau, Wein ist in Rheinland-Pfalz halt ein wahnsinnig wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ich habe, also was hier so zur Wahl stand, unter anderem eine Partei, eine europäische Partei, leider nur mit der Zweitstimme, nicht mit der Erststimme, weil da niemand angetreten ist, Volt. Das ist so ein bisschen wie die Humanisten. Also, ne?
Was machen die?
Die machen, könnte sagen, sowas wie evidenzbasierte Politik. Also, die sind nicht komplett.
Nein, hör auf.
Die sind nein, nicht, also,
das ist ein Ansatz, der setzt sich niemals durch, Reinhard.
Das ist halt eine
die kaufen dann, warte ab, nee, wenn die an die Macht kommen, kaufen die für 40 Millionen Euro Online-Lizenzen für den Brockhaus.
Nein, Pokémon-Karten.
Pokémon-Karten, die dann von Montana Black ausgepackt werden.
Nee, das ist, also ich will auch gar keine Werbung für irgendeine Partei oder sonst was machen, aber das ist halt eine junge europäische Partei, die halt in vielen Ländern antritt und zumindest, also mache ich bei jeder Wahl den Wahlomat mal so durchgeklickt und.
Das ist ein cooler Name, ey. Wie eine Waffe bei Apex, die Volt, ist eine MP bei Apex. Warum heißen die Volt? Wofür ist das eine Abkürzung?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Die werden dann irgendeine Abkürzung, dann wird doch eine Abkürzung sein. Sag mir jetzt sofort, wofür die Abkürzung ist.
Warte, muss ich googeln. Volt Europa. Die Partei Volt. Volt Europa üblicherweise. Volt pro-europäische Bürgerbewegung mit Parteicharakter, rechtliche Bestimmung, bla bla bla. Geschichte.
Langweilig.
Ich hab keine Ahnung, wofür Volt steht, tatsächlich.
Okay. Kann man sich einen coolen Namen ausdenken, ohne dass er eine Abkürzung hat? Weil dann würde ich so eine Rage-Partei oder so.
Die grauen Panther?
Stimmt, vielleicht ist es eine Abkürzung für ganz raue, aber und, aber. Ja. Okay, das kriege ich jetzt nicht zusammengepopelt
Das, was ich mir bei Volt so zusammengeklickt habe, das war im Wesentlichen sowas wie die Grünen ohne Esoterik. Das passte ganz gut. Wir haben ja voraufgenommen, weil du bist ja in den nächsten Tagen beruflich unterwegs.
Ein bisschen unterwegs, Rainer.
Das heißt, wir können auch nicht zusammen streamen, ne?
Wir können nicht streamen zusammen, das ist bitter. Vielleicht sollten wir, bevor ich unterwegs bin, noch mal ein bisschen streamen zusammen.
Das wird aber zeitlich problematisch.
Ist das so?
Das ist so, weil du bist...
Die letzten Abende habe ich Apex Legends gespielt und wer war nicht am Start? Reinhard Remford,
ja,
weil er sich mit dem Spiel nicht wohlfühlt.
Nee, ich war nicht am Start, weil ich mit Nikolas gestreamt habe, mit meinen richtigen Freunden.
Ah, stimmt, das war wieder der richtige Freund.
Ja, genau.
Der richtige Freund.
Ja, genau. So da habe ich gestreamt. Heute Abend streame ich mit mir selber.
Nein, jetzt hier keine Werbung machen für dich selber.
Nee, ist ja auch egal. Und du bist ja Ende der Woche musst du ja schon los. Und ich bin Donnerstag, Freitag beruflich unterwegs. Das heißt, das wird wohl nichts mehr, leider.
Wir werden nicht mehr streamen, bevor ich weg bin.
Nee, wahrscheinlich nicht. Das wird zeitlich nicht hinhauen. Aber
memories of Rainy I carry.
Ich hätte es eigentlich ganz gerne gemacht. Ich hätte, also nicht lang, aber ich hätte gerne noch mal irgendwie 10 Minuten The Forest gespielt. Ich habe nämlich festgestellt, das Ding hat eine Unterstützung für VR-Brillen.
Hat es, Rainy, aber ganz ehrlich, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber nachdem wir es so nicht hinbekommen haben, glaubst du, es wäre eine sonderlich kluge Idee, es auf andere Art und Weise
zu machen? Es wäre lustig, aber...
Lustig wäre es,
ja,
auf jeden Fall.
Ist nur da ist da, das Stream ist, glaube ich, schwierig mit VR-Brille auf. Ich wollte aber eigentlich nur überleiten, ich habe ja meinen Oculus Quest 2 ausgepackt und die mal ausprobiert, ist sehr geil, vor allem weil seit 4 Tagen oder so hat die App Virtual Desktop, die es im Oculus Quest Store gibt, das Feature des WLAN-Streamings wieder als normales Feature drin. Das heißt, du kannst auch deine Oculus, also die 1er, kannst du übers WLAN mit dem Rechner verbinden. Du brauchst kein Kabel mehr.
Echt?
Ja.
Auch bei aufwendigen Zocks, oder?
Ja, du kannst SteamVR benutzen einfach.
Das ist aber heiß.
Genau, und das Bild wird auf deine Oculus gestreamt übers WLAN. Du hast ja auch ein 5 GHz Netz zu Hause. Das reicht dicke. Das ist fast verzögerungsfrei. Also vielleicht eine Viertelsekunde oder so. Also, aber das merkst du.
Klingt so, als könnte ich endlich Half-Life Alyx in ordentlicher Qualität spielen, weil als ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich fast ins Wohnzimmer gekotzt, weil das so 30 Frames hatte.
Nee, das.
Und die Welt ist halt nicht in 30 Frames.
Nee, das geht. Also, du kannst, ich weiß nicht, was die Quest 1 hinbekommt, aber die mit der Quest 2 geht es auf jeden Fall ohne Probleme fließend. Probier es mal aus mit der 1. Virtual Desktop ist nämlich in dem Feature jetzt so, dass es, falls die Verbindung schlechter wird, kannst du es so einstellen, dass du keine Frame Drops hast, sondern dass die Auflösung dynamisch skaliert. Ein bisschen. Okay, dass es ein ganz klein bisschen schwammiger wird dann, falls du gerade irgendwie einen Einbruch hast. Aber eigentlich reicht die WLAN-Verbindung, also die mit einem ordentlichen Router Dicke, weil die Brille rechnet ja nichts. Es wird ja nur das Bild rüber gestreamt. Rechnen tut es ja immer noch dein Computer.
Ja, ja, klar. Ne?
Und,
das Buch über, ähnlich wie Google Stadia.
Genau, das, was, ne? Also das musste man vor 2-3 Wochen musste man das noch mit so ein bisschen, also in Anführungszeichen so einem Hack, also einem Weg drumherum machen. Da musste man die Oculus noch in den Entwicklermodus bringen und dann über SideQuest halt einen Patch noch laden für Virtual Desktop und so weiter und so weiter. Aber mittlerweile ist das Feature von Facebook und Oculus erlaubt und daher wieder in der normalen Version von Virtual Desktop drin. Virtual Desktop kostet, glaube ich, 19 Euro oder so und damit kannst du die Brille dann wie eine kabelgebundene ganz normal mit SteamVR nutzen. Übers WLAN.
Gar nicht so dumm von denen, das Feature mal an den Start zu bringen, ne?
Ja, ist es gibt mittlerweile sogar einen kostenlosen Dienst im Oculus Store, der funktioniert noch nicht ganz so gut, der ist Open Source, der wird sich wahrscheinlich noch verbessern, aber Virtual Desktop funktioniert echt wie eine Eins, also super gut. Das funktioniert sogar dann noch, wenn du über einen Repeater in einem anderen Raum spielst. Also ich habe hier mal The Forest zum Ausprobieren auf meinem Rechner angeworfen und bin einmal quer durch die Wohnung ins Wohnzimmer gegangen, wo halt ein Repeater hängt und hab, also da ist halt mehr Platz und hab mir da meinen Spielbereich abgesteckt und das ging auch ohne Ruckeln.
Oh, Reini, jetzt hast du mich aber ein bisschen heiß gemacht.
Ja, Half-Life Alyx könntest du damit spielen. Ich werde es mir kaufen, sobald der nächste Steam-Sale ist.
Oh Gott, ey, ja, Reini, stimmt, weil du hast ja die finanziellen Mittel nicht. Ist das jetzt so eine Battle-Aktion
Richtung nein, Basti, ist es nicht.
Dass der Onkel
nein,
Basti, den du da kaufen soll?
Nein, will ich nicht.
Muss ich wieder für dich da sein?
Nee, das würde ich sogar zurückgeben. Nee, ich habe gerade noch genug Sachen in der Bibliothek, die ich spielen möchte und ich bin eh die nächsten Tage unterwegs. Also habe eh keine Zeit.
Ach, Reini, dein Busy Life. Dann wollen wir dich nun in dieses Busy Life entlassen, aber nicht ohne eine Musikempfehlung. Letzte Woche haben wir sie vergessen, weil letzte Woche vor 1,5 Stunden war. Aber jetzt.
Ich wollte dich gerade fragen, ob du seit der letzten Folge The Greatest Showman endlich geguckt hast.
Nein, noch nicht, aber er steht natürlich ganz oben auf meiner Liste. Ich war übrigens, wenn ihr mich mal im anderen Podcast hören wollt, beim Nightwash-Podcast mit Atze Schröder eingeladen, der Stand-Up, den findet ihr einfach bei Nightwash, wenn ihr das bei Spotify eingibt, und habe ziemlich viel über meine Mobbing-Erfahrung in der Schule gesprochen, auch ziemlich persönlich, und ja, vielleicht gefällt es euch ja, würde mich freuen, weil ich würde den Podcast gerne so ein bisschen, der hat gerade erst gestartet und Atze ist wirklich eins meiner großen Jugendidole und es war eine große Ehre, da zu Gast zu sein. Er ist auch menschlich, privat ein ganz toller Typ. Hm. Musik, Empfehlung
so
meinerseits.
Thema Werbung für sich selbst.
Halt die Schnauze. Midlake Roscoe ist meine Musikempfehlung der Woche. Eine Band, die ich schon viele Jahre mag und schätze und verfolge. Und ja, Roscoe, ganz toller Song, ganz tolle Band, hört mal rein. Hm.
Ich hätte gerne Never Enough von Lauren Allred.
Wie heißen die?
Ist eine Künstlerin und die heißt Lauren Allred. Such einfach nach Never Enough. Soll ich den Link geben?
Nein, Lauren Allred? Ah, ja. Da ist sie. Die hat aber kein die ist nicht bei Dings.
Die ist nicht bei was?
Reini? Die was? Ist nicht bei Spotify.
Doch,
Lauren
ist sie.
Allred.
Doch, ist sie.
Nee.
Doch, ist sie.
Ach, Lauren.
Lauren.
Ah, okay. Was ist, Reini, ist das Musical?
Lauren. Never Enough, bitte.
Ist das,
so.
Ist das Musical?
Ist egal. Mach.
Oh Gott, was ist das, Reinhard? Oh mein Gott. Oh Gott. Ich höre mal rein. Jetzt direkt.
Kannst irgendwo in die Mitte oder Ende.
Oh,
das ist nicht der Signature-Song daraus, aber der ist auch ganz nett.
Oh Gott, das ist The Greatest Showman. Oh mein Gott. Ja. Oh Gott, Reinhard, du Bastard.
Du bist auch ein Schnellmerker.
Oh, jetzt verpestet ihr mir noch mal eine schöne Playlist. Verdammt noch mal, Rempfreund.
Warum? Das Lied ist näher an deinem Rumgeheule als sonst.
Danke, Reini. Dann, ihr Lieben, wir lieben euch. Danke, dass ihr uns immer zuhört. Stream wird bald zurückkehren. Und ja, ganz bald zurück bei Alliteration am Arsch, wieder live mit tagesaktuellen Themen. Wenn bis dahin unser großer Führer Trump die Weltherrschaft wieder übernommen hat, zusammen mit den, weiß ich nicht, den Illuminaten und dem Bilderbach-Circle, ja, dann begrüßen wir Bilderberg. Dann begrüßen wir jetzt schon unseren neuen Führer Donald Trump. Heil Trump. Heil Trump. Gute Nacht.
Den Echsenmenschen-Trump, bitte.
Seit ja, der Einzige, bei dem man sich wirklich gut vorstellen kann, dass er mal ein Kommodo-Varan war.
mit so einem Halslappen.
Genau. Der Einzige, bei dem man sich auch vorstellen kann, dass es ein Abstieg war, ein Mensch zu werden in seinem Fall. Ja. Ach ja, gut.
Ja.
Ihr Lieben, dann tschüss und gute Nacht. Küsschen auf Schnüsschen, wir haben euch lieb. Bis ganz bald bei Alliteration am Arsch.
Tschüss.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.